Willkommen zum Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege und ich begrüße euch zur Folge Nummer 53. Zuerst sage ich mal, was ich so in Planung habe für heute. Und zwar ist das übers Stricken ein bisschen was. Spinnen habe ich relativ wenig. Dann habe ich die lang angekündigte Liste von nicht Mulesing produzierter Wolle und Garne. Und dann habe ich urbane Selbstversorgung ein wenig, was ich gerade toll finde, und Teechen. Und dann geht's gleich los mit Housekeeping. Ich muss mir mal meine Shownotes gescheit hinlegen, dass ich das lesen kann. So, ja, bei Housekeeping bin ich nicht so gut vorbereitet, weil diese Nicht-Mulesing-Garnliste hat meine ganze Vorbereitungszeit gefressen, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich nur zu sagen, dass ich euch vielen Dank sagen möchte für euer Feedback zur letzten Folge. Und zu dem Quiz und zur Verlosung vom letzten Mal. Ich hoffe, dass inzwischen die ganzen Preise bei euch angekommen sind. Wenn nicht, dann schickt mir bitte unbedingt eine Mail. Außer bei einem Preis, nämlich dass die bunte Sockenwolle, die habe ich noch nicht verschicken können. Weil ich hatte irgendwie den einen Tag so Zeit, meine ganzen Preise zu verschicken, und dann, als der Tag vorbei war, hatte ich immer so viel zu tun und dann habe ich immer andere Sachen gemacht, aber die werden jetzt bald wird diese Sockenwolle auf den Weg gehen. Päckchen habe ich jedenfalls schon gepackt und es liegt auch hier. Und hat echt Spaß gemacht, hat mich total gefreut, dass ihr da alle mitgemacht habt. Gut, dann kommen wir zum Stricken. Ich habe ein neues Strickspielzeug. Und zwar habe ich mir in den USA, obwohl es das hier jetzt auch schon gibt, ein Set gekauft von diesen super sagenumwogenen Chaugu Spin Bambusnadeln. Und zwar ist das so ähnlich wie diese auswechselbaren Nadeln von Knit Pro. Man kann die Spitzen auf Seile schrauben und man kann praktisch dann die Spitzen auswechseln und verschieden dicke Rundstricknadeln mit so einem Set erzeugen. Ja, ich habe leider noch keinen Bericht, wie die sind. Also ich stricke zwar gerade damit, aber das habe ich erst gerade angefangen und deswegen habe ich dann auch nicht so eine Idee. Das Needle-Set, also dieses Nadel-Set, gefällt mir ganz gut. Und die Bambusnadeln sind aus dem schönen dunklen Holzton, nicht so hell. Und die Übergänge zum Seil sind wunderbar, also da bleibt nichts hängen und so. Die Seile selber sind auch schön flexibel. Das gefällt mir ganz gut. Was mir nicht gut gefallen hat, ist die Tasche, die mit den Nadeln dabei ist. Also diese Nadeltasche, die hat mir, wenn ich die im Netz so sehe, total gut gefallen. Und als ich die dann aufgemacht habe, da habe ich festgestellt, dass die viele Fächer hat für Nadelspitzen. Und dann hat sie aber ich habe keins gefunden. Die hat kein Fach, wo man die Seile praktisch reintun kann. Und wenn man dieses kleine Nadelset, was ich gekauft habe, bestellt, also wo die Nadeln nicht die dicken Spitzen dabei sind, sondern nur die dünnen, dann kriegt man die Tasche, die trotzdem für das Komplettset ist, und da sind dann halt Fächer für alle Nadelstärken oder für noch viel mehr Spitzen und so. Und dann ist es halt halb voll und die Seile liegen da lose drin rum. Und dann frage ich mich halt schon, wieso da noch nicht mal ein Fach ist für die Seile. Verstehe ich nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Aber und die Tasche ist auch aus so einem eher unsympathischen Plastikstoff. Aber sonst, die Nadeln sehen toll aus. Ja, ich hatte mir den Nadelsatz in den USA bestellt, weil da waren sie günstiger und ich dachte, bis irgendwie bis knapp über 100 Euro irgendwas ist es halt auch zollfrei und so und dann ist es ganz toll und so. Und dann habe ich noch 6% Rabatt bekommen wegen irgendwie Dezember Schlussverkaufsaktion. Und dann habe ich 3 Wochen gewartet auf die Nadeln und dann kam ein Brief, dass die Nadeln beim Zoll oder dass das die Sendung beim Zoll liegt, weil sie außen keinen Lieferschein oder keine Rechnung gefunden haben, konnten sie praktisch die Nadeln nicht zustellen und ich müsste mir das beim Zoll abholen. Ja, dann bin ich also zum Zoll gefahren. Das war furchtbar. Also der Abend war so, es fing dann so leicht an zu schneien und als ich dann unterwegs war, war das dann so ein immer stärker werdender Schneesturm mit so feinem Schnee. Ich war zwar gut angezogen, aber es ist trotzdem total ätzend und ich musste irgendwie, glaube ich, 1 Stunde fahren mit dem Fahrrad zum Zoll. Ja, als ich dann endlich ankam beim Zoll, dachte ich, na ja, gut, holst du schnell das Päckchen und dann sah ich durch das Fenster auf einmal so einen riesen Warteraum, wo ganz viele Leute sitzen und eine Maschine die Wartenummern anzeigt. Und ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja wie beim Arbeitsamt oder irgendwie so. Wie bei so einer halt Behörde und jetzt muss ich hier stundenlang sitzen und so hatten wir eigentlich nicht gewettet, was ist denn hier los? Und das noch Schlimmere war, als ich reinkam und meine Wartenummer holte und in meine Tasche guckte und hatte weder Strick noch Spinnzeug dabei. Ich hatte gedacht, ich hätte eine Spindel dabei gehabt und habe aber vergessen, die einzupacken. Und hab sie auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen. Und dann saß ich echt beim Zoll, musste Ewigkeiten warten und hatte nichts zu tun. Also es war echt Horror. Dann habe ich so eine furchtbare Rätsel, Kreuzworträtsel, keine Ahnung, Yellow Press, Klatschrätsel. Kackzeitschrift in die Hand genommen, die da in der Ecke rumlag. Jemand hatte die vielleicht vergessen und habe dann irgendwelche blöden Sachen da drin gelesen. Dann bin ich zum Aushang gegangen und habe mir die ganzen Bedingungen vom Zoll durchgelesen. Ja, da hatte sogar so eine richtig humoristisch veranlagte Person, hatte dann so eine Anleitung geschrieben, wie das beim Zoll alles so vor sich geht und mit Smileys garniert und sogar, also das war gar nicht unlustig. Also zum Beispiel stand da, wenn sie verbotene Waren wie zum Beispiel harte Drogen oder Nazi-Propaganda einführen, brauchen sie nicht zum Zoll zu kommen, um ihre Sendung abzuholen. Die Kollegen vom Zoll besuchen sie dann zu Hause. Oder die Kollegen von der Polizei besuchen sie dann zu Hause. Ich weiß nicht genau mehr, wie das formuliert war, aber das war schon lustig. Ja, dann kam ich endlich dran und musste ich das Päckchen aufmachen. Dann waren da die Stricknadeln drin. Dann haben sie mich nochmal ins Wartezimmer geschickt und dann wurde meine Nummer nochmal aufgerufen und dann hatte der Zollbeamter an der Kasse in der Zwischenzeit ausgerechnet, wie viel ich zu bezahlen hätte. Denn die Waren unter 150 Euro für Privatpersonen sind zwar zollfrei, aber das heißt nicht, dass man keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen muss. Ich musste also 19% Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Und damit hatte ich dann letztendlich wieder so viel bezahlt, wie wenn ich sie gleich in Deutschland in einem Online-Shop bestellt hätte. Und bin auch wieder jetzt um ein bisschen schlauer geworden. Ja. Und ja, tja. Also ich bin mit diesem Zollabholerei, es war schon Horror, also es war wirklich kein gemütlicher Raum. Wobei ich sagen muss, die Leute vom Zoll waren schon sehr, sehr freundlich und nett und haben mit mir dann so Smalltalk gemacht, als ich da reinging und so, aber der Tag war schon wirklich, dann war der Tag schon gelaufen. Ja, ich bin dann zurückgefahren und dann war der Schneesturm noch schlimmer sogar. Und ich bin dann noch bei der Arbeit vorbeigefahren, hab was Heißes getrunken, mit den Kollegen geredet und bin dann nach Hause. Und wie ich dann zu Hause ankam, war mein Fahrrad wirklich von oben bis unten ein Schneemann, also ein Schneerad. Man sah wirklich gar nichts mehr. Das war so eine Mischung aus einer Schnee- und Schneematschkruste, also dieses ekelhafte schwarze Matschzeug, was auf der Straße sich ansammelt, wenn die Autoabgase da auf dem Schnee und so. Ja, es war nicht schön, muss ich echt sagen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit meinem Fahrrad? Und dann bin ich irgendwie rein und habe so eine Gießkanne gefüllt mit sehr warmem Wasser. Und dann bin ich mit der Gießkanne raus und habe mein Fahrrad mit dem warmen Wasser so freigeschmolzen und übergossen und abgeduscht. Und dann habe ich den ganzen Antrieb geölt und dann habe ich das Fahrrad in den Fahrradraum zum Trocknen gebracht. Tja. Und seitdem bin ich lieber bei diesen Schneematschverhältnissen bin ich mit meinem Zweitrad der alten Kiezgurke gefahren. Aber jetzt ist es wieder besser mit dem Wetter. So, das war das Abschweifen vom Thema Stricken und mein Abenteuer beim Zoll, um die Stricknadeln zu holen. Ach, es war schon furchtbar, muss ich schon sagen. Ja, mit den neuen Stricknadeln, mit diesen tollen Chaugu-Nadeln stricke ich jetzt an meinem ein Dreieckstuch aus allem möglichen handgesponnenen Restgarnen. Also so eine Mischung aus Artjarn und Resten von Strickprojekten. Und es soll einfach ein dickes, gemütliches Schultertuch werden, so ein Kuscheltuch. Und ich glaube, Jaja Sis hatte so von Berlin Spinnt der Gruppe, die hatte sich schon mal sowas gestrickt, was sie allerlei Rau oder Rautierchen oder so nannte. Und ich nenne das jetzt auch allerlei Rautuch. Ja, gerade stricke ich einen Rest von einem Artjahn, wozu hatte ich das benutzt? Boah, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall ist nicht mehr viel davon da. Und ich verarbeite das jetzt gerade und ich bin schon total gespannt, wie das Tuch nachher im Gesamten wird. Also ich mache jetzt gerade so vom Muster her, mache ich so einfache Sachen wie eine Lochreihe und dann mal irgendwie so wie nennt man das denn auf Deutsch? Also das ist Moss-Stitch oder Seed-Stitch auf Englisch. Und hier wäre das Perlmuster vielleicht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann halt glatt rechts oder Perlmuster oder kraus rechts oder mal eine Lochmusterreihe und so. Also so eigentlich ein ganz einfaches Tuch mit wenig Mustervariation. Vielleicht lasse ich das auslaufen in immer dünnere Garne und mache eine total komplizierte Lace-Spitze an den Rand. Mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, was aus dem Tuch wird und wie das wird. Aber genau, aber es wird auf jeden Fall. Ja. Und ich habe natürlich Socken der Sockenwahn dauert unvermindert an. Das erste Paar, was ich 2013 angeschlagen habe, ist fertig. Das sind die Stinos. Beim zweiten Paar, das sind die Mystery Socken vom Sock Knitters Anonymous, die Echeveria. Da bin ich jetzt mit dem dritten Hinweis fertig und muss jetzt noch die, ja, da bin ich jetzt bei beiden weit hinter der Ferse schon und muss jetzt so den halben Fuß und die Spitze stricken bei beiden. Beim einen habe ich damit schon angefangen und beim anderen muss ich noch. Und die werden total schön, da bin ich total zufrieden mit denen. Das ist so eine Mischung aus Lace und Farb- und Einstrickmuster. Ja, und die hatte ich ja ein bisschen mit so einem Ribbeldrama. Aber das ist jetzt alles gut. Sieht alles ganz gut aus. An den Firestarter-Socken von Janissima habe ich seit dem letzten Mal gar nichts gemacht. Also so weit meine Strickprojekte. Genau. Dann kommen wir zum Spinnen und da habe ich zuerst aufgeschrieben diese Nicht-Mulesing-Liste, aber das ist eigentlich nicht Spinnen, sondern das ist so eine Mischung aus Stricken und Spinnen, weil ich sowohl für Spinnfasern geguckt habe als auch für Strickgarn und deswegen ist das jetzt so der Hybrid zwischen Stricken und Spinnen. Ich gucke jetzt mal. Ich habe nämlich in meinem Blog bereits die Liste veröffentlicht, die ich so zusammengestellt habe. Und zwar, falls ihr gerade noch nie eine Folge der urbanen Spinnstube gehört habt oder falls ihr die Folge 50 oder halt die, wo es um Mulesing ging, nicht gehört habt, nochmal eine kurze Auffrischung. Mulesing ist eine in Australien und ich glaube teilweise noch Neuseeland verwendete Tierquälerei, also die eigentlich darin besteht, dass den Schafen der Hintern skalpiert wird. Das dient dazu, um Schafe vor dem Flystrike zu schützen. Das kann sozusagen bis zum Tod des Schafs gehen, dadurch, dass eine bestimmte Fliegenart das Schaf befällt und die Maden das Schaf sozusagen sogar das lebendige Gewebe des Schafes anfressen können. Diese Fliegen setzen sich eben im Po-Bereich des Schafs fest und legen dort die Eier. Und wenn dort praktisch im Po-Bereich zu viel Urin und Kot getränkte Wolle Berge sich befinden, dann findet die Fliege da eben so einen Nährboden. Und das wollen die Farmer nicht und deswegen werden den Schafen am Hintern, wird denen die Haut abgezogen. Also tut mir sehr leid, dass ich das jetzt so explizit gesagt habe. Aber ja, so sieht es halt aus. Deswegen, weil das in Australien noch recht viel gemacht wird und bei Merino-Schafen gemacht wird, habe ich versucht, eine Liste zusammenzustellen von Wollquellen, die sehr wahrscheinlich oder ganz sicher ohne dieses Mulesing sind. Also es gibt Faustregeln, nämlich von Mulesing betroffen sind nur Merino-Schafe und nur in Australien und wahrscheinlich Neuseeland, aber Neuseeland hat angeblich das schon verboten. Aber da habe ich nicht genau eindeutige Informationen finden können. Also sagen wir so, australische Merino-Schafe sind auf jeden Fall betroffen. Wer ganz sicher gehen will, muss auch bei Neuseeland achten. Wenn man Wolle kauft, die woanders herkommt, dann ist man so auf jeden Fall ohne Mulesing, weil diese Fliege nur dort vorkommt. Dann kann man von ausgehen, dass wenn man Wolle kauft, wo Merino draufsteht, dass dann 90% dieser kommerziell erhältlichen Merino-Wolle kommen aus Australien und kommen wahrscheinlich aus Mulesing-Produktion. Wenn auf einem gekauften Garn aber nicht Merino-Wolle draufsteht, dann ist es wahrscheinlich, dass es eben auch keine Merino-Wolle ist, weil Merino ist halt sehr eine sehr teure Faser. Und dann kann es halt sein, ups, jetzt habe ich einen Umschlag vergessen zu machen oder was? Ja. Merino ist eine teure Faser und wenn man schon so eine feine Wolle benutzt wie australische Merino, dann würde man es wahrscheinlich auch auf das Knäuel draufschreiben, dass Merino drin ist. Und wenn es halt nicht draufsteht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass kein Merino-Wolle drin ist. Das ist allerdings nur eine Faustregel und keine hundertprozentige Sicherheit. Was habe ich noch geschrieben? Genau, wenn man Merino-Garn kauft oder Merino-Spinnfasern, dann muss man, wenn man Mulesing vermeiden möchte, eben genauer hingucken. Und das habe ich dann gemacht und ich habe dann Folgendes gefunden. Fürs Spinnen habe ich fast in allen Spinnfaser-Shops, die ich kenne, entsprechende Alternativen gefunden. Zum Beispiel auch südamerikanische Merino-Wolle oder andere sehr schön weiche Wollen wie Blue-Faced Leicester, Corriedale, Falkland, Shetland kann auch schön weich sein. Und dann gibt es zum Beispiel, ich glaube, Polworth ist auch sehr fein und was war noch sehr fein? Also es gibt schon viele feine Garne und gerade bei den Spinnfasern sind die auch oft deklariert, also von welcher Schafrasse das ist oder wo, sogar auch woher diese Schafe kommen. Und da habe ich jetzt mal so als Beispiel den Wollknäuelladen. Dort gibt es Merino-Spinnfasern aus Südamerika und aus Deutschland und dann kommen wir später noch dazu, da gibt es auch ungefärbte Opalsockenwolle fürs Handfärben. Dann gibt es Wingham Woolworks aus Großbritannien. Also dort kann man Merino-Kammzüge auch aus Südamerika bekommen und zwar auch ungefärbt. Und ich glaube auch die Superwash sind aus Südamerika. Dann gibt es den Wollust-Schurwoll-Versand. Das werde ich ja alles natürlich in meinem Blog, habe ich die Liste schon hingestellt, das verlinke ich in den Shownotes. Dieser Wollust-Schurwoll-Versand hat was ganz Besonderes, nämlich süddeutsche oder deutsche Merino-Wolle, die schon bunt gefärbt ist. Also da kriegt man quasi bunt gefärbte Merino-Kammzüge aus Deutschland. Die ist dann wahrscheinlich nicht ganz so fein. Aber ich hatte schon mal von Wollust einen weißen deutschen Kammzug, der sehr weich war. Also der war echt akzeptabel weich, muss ich schon sagen. Eine durchaus eine Alternative. Dann gibt es natürlich unser Wollschaf, diesen etwas größeren Fasershop, die haben wirklich sehr viele Alternativen, so von sehr weichen Spinnfasern und auch von sehr vielen verschiedenen Schafrassen. Und sie haben Merino-Kammzüge von Ashford. Und Ashford ist laut meiner Recherchen auch Mulesing-frei, weil die Firma da Wert drauf legt. Ich habe auf Ravelry in einem Forum diskutiert und da war eine, die war persönlich bei dem Wollschaf bei der Hausmesse und da war der Mr. Ashford da und dem wurde halt die Frage nach Mulesing gestellt. Und er hat dann mit Bestimmtheit gesagt, dass sie da in das neuseeländische Merino, das sie kaufen, dass das ohne Mulesing sei. Also kann man sozusagen die Ashford-Seidenmischungen und die Ashford-Merino-Kammzüge wohl auch guten Gewissens nehmen. Dann haben sie noch auch sehr interessante Naturgarne im Angebot, die man so also im Strickladen nicht gibt. Die sind wahrscheinlich von diesem Seehaver und Sea-Watt Shop, auf den ich später noch komme. Dann habe ich Wollmeister, das ist auch ein sehr netter Spinnfasershop aus dem Frankenland und da gibt es Merinofasern aus Deutschland, Südamerika und auch Falklandkammzug. Also der Wollmeister ist ein Dorf weiter von Bauern, die ich kenne und die meinte, das ist ein ganz toller Laden, ganz super netter Typ, der das macht. Also auch sehr unterstützenswert. Ja, das habe ich. Und ich denke auch, dass die meisten Fasershops Alternativen haben. Die sind eigentlich sehr gut deklariert, die Spinnfasern. Probleme gibt es bei den Fasermischungen, wie zum Beispiel Merino Tencel oder Merino Bambus oder Merino Soja. Da ist das Merino grundsätzlich nie deklariert, wo das herkommt und es ist dann wahrscheinlich, dass es australisches Merino ist. Da gibt es ein Workaround. Es gibt auch in Großbritannien World of Wool. Und die machen sogenannte Custom Blends. Das sind also von der Kundin zusammengestellte Fasermischungen. Und man kann also sämtliche Wollkammzüge mit sämtlichen Pflanzen und Kunstfasern mischen, die die im Angebot haben. Und das machen die ab einem halben Kilo, also ab 500 Gramm machen die einem eine eigene Mischung. Und was bei denen total besonders ist, man kann den Mischgrad bestimmen, also wie stark diese Fasern vermischt sind. Da ist dann auch ein Foto, da sieht man dann immer, wie stark die Vermischung dann tatsächlich aussieht, wenn man die wählt. Und so kann man dann richtig glücklich werden. Also dann hat man nicht diese Wollkammzüge, wo zum Beispiel die ganze Sojaseide in einem einzigen Minikammzug da an der Seite liegt und dann ist es dann beim Spinnen schwierig, dass das sich schön vermischt, sondern man kann sich das stärker untermischen lassen. Und dann habe ich noch gefunden, den natürlich, das ist jetzt nicht explizit für weiche Merino-Alternativen, aber es sind okay Spinnfaserquellen, nämlich der Finkhof, von dem ich schon mal erzählt habe, da gibt es Spinnfasern und Strickgarn aus eigener Schafhaltung. Und dann gibt es die Kollektion der Vielfalt, wo man Spinnfasern von seltenen Schafrassen kaufen kann. Gut, dann kommen wir zum Stricken. Da habe ich von euch auch Tipps bekommen. Und der erste ist Rosy Green Wool. Das ist eine Firma, die verkauft Bio-Strickgarn aus Merino-Wolle. Ich glaube in zwei Stärken, die explizit aus tierfreundlicher Schafhaltung kommt. Opal-Sockenwolle kommt laut der Firma Zwerger aus Deutschland und Südamerika. Da habe ich hingemeldet und auch eine Antwort bekommen. Dann kommen Tipps von, oh Mann, ich kann ihren Nicknamen auf keinen Fall aussprechen. die tolle Moderatorin der kritischen Konsumentengruppe auf Ravelry, die sich immer so furchtbar komplizierte Nicks aussucht, die niemand aussprechen kann auf so Gälisch und so. Die hat mir ein paar Tipps gegeben, nämlich zum Beispiel Old Maiden Aunt. Das ist, glaube ich, auch eine britische Firma, die macht verkauft Garne aus britischem Corriedale, die genauso weich sind wie Merino. Dann gibt es Chillerstair, eine kleine schottische Manufaktur mit sehr weicher Wolle, die aber gerade ihre Webseite überarbeiten, also da kann man gerade nichts kaufen. Und dann gibt es Seehaver und Sievert und das ist die Seite naturfasern.com, glaube ich. Und die machen praktisch Naturgarne aus regionalen oder aus deutschen Wollen und die verkaufen aber nicht an Endverbraucherinnen und da verlinke ich euch die Wiederverkäuferliste, aber es ist auch höchstwahrscheinlich, dass das Wollschaf auch Seehaver und Siebertgarne verkauft, weil ein paar Leute, die die kennen, sagen, das fühlt sich schon genauso an und sieht auch so aus, sodass ihr da auch zuschlagen könnt. Und von anderen in dem Forum habe ich noch gesagt bekommen, Malabrigo, diese Firma aus Südamerika, die berühmte, die hat eben weiche Merino-Wolle aus Uruguay, die sogar sozusagen aus deren Region stammt, wo die praktisch die Schäfer auch selber kennen und so. Und ja, damit kann man dann schon ganz schön was anfangen. Was ich mir halt versuche nicht mehr zu kaufen, sind diese Merino Fein oder Merino Big von so großen Garnfirmen wie dieses GGH oder Austermann oder wie sie alle heißen, weil die halt grundsätzlich nicht deklariert sind und da habe ich dann nicht so Vertrauen zu. Das wird wahrscheinlich schon austral gequälte Wolle sein. Und dann habe ich telefoniert mit dem Chefe von Atelier Citron. Also Zitronen, ich glaube, die sprechen sich Zitronen aus, haben sie am Telefon gesagt. Die sind angeblich auch mucingfrei. Und dann habe ich da hingemailt und dann habe ich eine Antwort bekommen und dann haben wir halt telefoniert und da habe ich mir auch ein paar Informationen aufgeschrieben. Jetzt muss ich erstmal das Blatt holen. Okay. Also, also der Herr Zitron meinte, seit 2011 sei Mulesing in Australien verboten und es gäbe halt noch eine Übergangsfrist, wo das gemacht wird, aber dann wäre auch Schluss. Ich hatte jetzt im Netz dazu diese Info nicht bestätigen können. Aber vielleicht wird es dann mal irgendwann klarer, also es ist jedenfalls bei der Seite wool.com, also die Seite der australischen Wollindustrie, da habe ich nichts davon gefunden. Er sagte, dass die Zitronengarne immer mit extra feiner Merino gemacht sind, dass aber alle Garne bis auf Nimbus aus südamerikanischer extra feiner Merino gemacht sind, außer es steht zum Beispiel Baby Alpaka oder Royal Alpaka oder so drauf. Und die einzige Wolle, die aus australischer feiner Merino ist, ist die Nimbus. Und die wird praktisch kontrolliert biologische Tierhaltung gemacht. Und der Chef von Citron fährt auch da hin und guckt sich das an, wo die Wolle, die Faser eingekauft wird. Und die haben eben auch Spinnereien, die das praktisch machen und wo sie praktisch von der Faser bis zum Garn alles nachvollziehen können. Und deswegen kann man da eigentlich alle Garne kaufen, sowohl das Lace als auch die Sockenwolle, als auch die ganzen anderen Sachen. Und da Zitron von sehr vielen Handfärberinnen benutzt wird als Grundmaterial, eröffnen sich natürlich auch total viele handgefärbte Goodies für Freunde der mucingfreien Wolle, was ich super gut finde. Und ja, damit mit dieser guten Nachricht werde ich jetzt diese mucingfreie Wollliste abschließen. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr und man kann sich noch viel mehr Möglichkeiten auftun, aber ich wollte auch jetzt nicht so eine komplette Liste machen, das schaffe ich auch gar nicht in meiner Freizeit, sondern es sollte einfach ein paar Startpunkte sein oder für Leute, die einfach guten Gewissens mal schnell Wolle kaufen wollen. Ja, dann kommen wir zum Spinnen, das wird relativ kurz. Ich spinne wieder immer noch mit der Spindel, ich spinne den Ashford Merino Seidenmischungskammzug von Desch, der ich ja, wie ich jetzt erfahren habe, auch mucingfrei ist. Dann spinne ich noch eine Merino Superwash Wolle von handgefärbt.com, die ich gekauft hatte, um damit nur Spinn- und Strickproben zu machen für mein Tour de Vlies Projekt. Und da habe ich halt noch immer nicht alles aufgesponnen und jetzt bin ich aber schon so gut wie fertig damit. Ich habe damit so ein Experiment gemacht. Also ich spinne die andersrum. Ich spinne die in die Richtung, wo ich sonst nur zwirne. Einfach um halt mal meine Hände ein bisschen zu üben in was anderem. Und ich wollte einfach sehen, wie gut ich das kann. Das ist einfach so eine Fingerfertigkeitsübung. Ja. Und die wird jetzt auch bald gesponnen sein. Die werde ich dann noch, glaube ich, zweifach verzwirnen und dann mal schauen, was ich dann damit mache. Dann kommt jetzt das Thema. Letztes Mal habe ich, glaube ich, über diese WPI geredet oder WPI, diese Reps per Inch. Und dass es nicht so richtig stimmt mit den Angaben bei Ravelry. Also wenn ich zum Beispiel gekaufte Sockenwolle messe, dann hat die so über 20 Reps per Inch und bei Ravelry wird angegeben, sie hätte 14. Und ja, also selbst wenn man mit also wenn man mit der Hand dann versucht, Sockenwolle nachzuspinnen und 14 Reps per Inch erreicht und denkt, man hat dann Sockenwolle, dann hat man in Wirklichkeit eigentlich so ein Pullovergarn und das hat mich am Anfang total verwirrt. Genau, und ich hatte dann beim letzten Mal gesagt, dass handgesponnene Garne oft dichter sind als gekaufte Garne. Und dann hat Susanne mich im Forum Podcasting auf Deutsch darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch viele kennt, die fluffiger spinnen als gekaufte Garne. Und dass es halt viel mit langem oder kurzem Auszug zusammenhängt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das einzige Garn, was ich mit gekauften Garn wirklich konsequent messe, ist Sockengarn. Wo ich dann sozusagen versuche, auf 100 Gramm so eine Lauflänge rauszukriegen, wie gekauftes Garn. Und wo ich dann auch versuche, die Dichte zu erreichen in Reps per Inch. Und da fällt mir dann auf, dass ich leicht dünner bin als das gekaufte Garn und dichter. Und das liegt halt daran, dass ich mich bei Sockenwolle versuche, eines kurzen Auszuges zu befleißigen und dass ich versuche, möglichst viel Drall raufzugeben und dann halt kriege ich schon sehr glattes, sehr dichtes, kompaktes Garn raus, weil je fluffiger, umso weniger widerstandsfähig, denke ich mir dann immer, und Socken sollen ja einiges aushalten. Dann spinne ich halt extra fest und extra glatt. Ja, ich habe tatsächlich noch nie meine Vlies, meine Garne aus so Kadenband oder kardierter Wolle, die ich mit langem Auszug und ganz, ganz wenig Drall und super fluffig gesponnen habe, die habe ich echt noch nie aufgemessen gegen entsprechende kommerzielle Garne. Da müsste ich das unbedingt mal machen und gucken, ob die dann fluffiger sind oder gleich fluffig oder ob das so sich nichts nimmt. Auf jeden Fall, ja, finde ich das total interessant. Ja, dazu kommt noch, dass die meisten Spinnfasern, die ich kaufe, im Kammzug sind und der Kammzug bietet sich halt auch mehr dem glatten und kompakten Garn an als dem fluffigen Flauschgarn. Und man kann zwar aus Kammzügen mit Techniken wie Spinning from the Fold, also aus der Falte, kann man mehr Fluffigkeit rauskitzeln, aber insgesamt wird halt ein aus einem Kammzug gesponnenes Garn nie so fluffig sein wie eins, was aus dem Vlies oder aus dem Kadenband oder aus Rolex gesponnen worden ist. Ja, das war das Spinnsegment und dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung und das Thema hat eigentlich auch so ein bisschen. Nee, das Thema kommt vom Quiz, wo ich euch gefragt habe, was ihr vielleicht mal hören wollt. Und da hat eine, deren Nick ich jetzt nicht vorbereitet habe, gefragt, wie ich denn immer wo ich die Zeit hernehme, das alles zu machen, was ich denn so stricke und spinne. Und deswegen dachte ich, ich rede mal über Zeitmanagement. Und Ich muss dazu sagen, ich bin nicht gut in Zeitmanagement. Ich bin wahnsinnig gut im Geldverwalten. Also ich kann mit recht wenig Geld super gut umgehen, aber ich kann mit wenig Zeit total schlecht umgehen. Ich habe immer zu wenig oder ich verdaddel immer die Zeit. Und die letzte Folge, die ich von Susanne gehört hatte, da hat sie erwähnt, die Zeit, die ich für mich habe, die ich für Handarbeiten habe, die geht dann im Extremfall vom Schlafen ab. Und da dachte ich, so geht's mir auch. Manchmal zwacke ich mir die Zeit zum Handarbeiten vom Schlafen ab und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich merke, ich muss was ändern, so geht's nicht. Und ja, ich habe schon probiert, irgendwie dieses Zen to done und ich habe irgendwie so selbst meine To-Do-Listen und was weiß ich und das sind alles Sachen. Oder wie war das nicht, Zen to done? Irgendwie, ja, so Selbstmanagement-Konzepte habe ich ausprobiert. Ich habe, glaube ich, auch Zeitmanagement für Dummies mir mal für 1 € antiquarisch gekauft und das war so schlecht übersetzt. Naja, mit diesen Programmen komme ich nicht, kam ich nie so klar und es muss immer ohne gehen bei mir. Ich habe auch so Tools im Internet probiert, wie Remember the Milk, ist so ein To-Do-Aufgabenmanagement-Programm und so. Nee, ich komme damit nicht so richtig zurecht. Also alleine diese Selbstmanagement-Sachen durchzuziehen, kostet dann wieder so viel Zeit, die ich für was anderes lieber gehabt hätte. Und deswegen empfehle ich jetzt einfach eine Art von Zeitmanagement, die ich mal gemacht habe und was auch wirklich geklappt hat. Und zwar ist das, hieß einfach nur Wochenplan. Und das war, als ich vor ein paar Jahren wegen Depressionen bei einer Psychologin war und da ging es dann erstmal darum, so ein bisschen Erfolgserlebnisse wieder zu sammeln und Sachen auf die Reihe zu kriegen, so. Und sie sagte, ich sollte mir einen Wochenplan machen und mir meine Zeit einteilen in zwei Kategorien, in Nützliches und Angenehmes. Und sie meinte, die Kategorien Nützliches und Angenehmes müssten sich immer die Waage halten, weil wenn man dann zu viel macht, was nur nützlich ist, dann wird man depressiv, weil man nichts für sich hat und keine Zeit für Angenehmes. Und wenn man zu viel Angenehmes macht und zu wenig Nützliches, dann wird man depressiv, weil man denkt, ah, ich krieg nichts auf die Reihe. Und das habe ich dann gemacht und dadurch habe ich erheblich mehr auf die Reihe gekriegt. Und dann, wenn man dann auch mehr hinkriegt, dann ist die Zeit, die man für Angenehmes hat, dann auch viel besser zu genießen, weil in der Zeit kein schlechtes Gewissen gehabt werden muss mit von wegen, ich krieg ja nichts hin, ich muss, ne, ne, ne. Also kann man dann sowohl die Zeit für Angenehmes total auskosten, als auch, dass man halt was hinkriegt in der Zeit für Nützliches. Und das ist halt echt meine Empfehlung, dass man sich so wie so einen Stundenplan für die ganze Woche und dann so einteilt, an dem Nachmittag erledige ich das und das und dann mache ich 1 Stunde nur stricken und Spaß haben oder so. Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht, wenn ihr irgendwie Familie und Kinder habt, ist es bestimmt eine andere Sache noch. Aber ich bin ja irgendwie kinderlos und dadurch kann ich mir meine Zeit schon anders einteilen und das fand ich halt ganz gut für mich mit diesem Wochenplan in Nützliches und Angenehmes. Ja, genau. Und ja, das ist wirklich, was mir am extremsten aufgefallen ist, ist wirklich, wenn man was erledigt bekommt und dann da zufrieden ist mit sich, dass dann die angenehme Zeit wirklich auch ausgekostet werden kann. Und wenn ich merke, ich knapp's mir Zeit für mich vom Schlafen ab, weil ich das noch so rausschinden will, dann werde ich meistens sowohl mit meiner Hobbyzeit unzufriedener als auch mit meiner Arbeitszeit, weil ich dann denke, die Arbeitszeit ist zu viel und die Hobbyzeit ist dann auch nicht schön, wenn man müde ist und sich das vom Schlaf noch abzwackt. Ja, also man kann einfach nicht alles machen und ich muss dann halt auch Sachen reduzieren und auch Sachen einfach auf Dinge verzichten, so die ich dann eben nicht machen kann. Und ich rede im Podcast vielleicht von vielen, vielen verschiedensten Sachen, die ich mache, aber ich mache nie alles gleichzeitig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt diese ganzen Socken stricke, dann konnte ich nicht spinnen. Dann habe ich mal gesponnen ein paar Tage, da konnte ich dann dafür nicht stricken. Und ich habe dieses Jahr noch kein einziges Mal ein einziges Bild in mein Art Journal, in mein illustriertes Tagebuch gemalt. Und mit diesem Winter Feast for the Soul, also diesem Meditationsevent, muss ich auch gestehen, dass ich außer einmal noch nicht weiter meditiert habe. Ja, es geht einfach nicht alles und manchmal sind auch Sachen, die anstehen und die man einfach nicht umgehen kann. Und dazu komme ich jetzt, nämlich, was ich gerade toll finde. Ich finde gerade toll das bunte Netz gegen den weißen Feuilleton. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die letzte Woche, oder war das schon die Vorwoche? Auf jeden Fall, gefühlt die letzten 8 Tage so ungefähr waren ganz krass. In der feministisch-antirassistischen Blogosphäre stand alles Kopf, weil es kam halt ganz viel in den sogenannten Mainstream-Medien kam halt ganz furchtbar Artikel raus über irgendwie von der Emma über die Zeit bis Spiegel Online und irgendwie Fokus und keine Ahnung, alle haben sie gesagt, wir brauchen endlich keine Frauenquoten mehr, wir wollen keinen Antirassismus mehr, wir wollen gefälligst das N-Wort bis in alle Ewigkeit sagen, so oft wir das wollen und in unsere ganzen Bücher wollen wir das drin haben und behalten und so. Das N-Wort meint hier eben dieses beleidigende Wort, was man für schwarze Menschen früher benutzt hat. Ich nehme das in meinen Mund nicht mehr. Ich habe da keine Böcke drauf. Und ich will das gar nicht so weit auswalzen. Was ich aber toll fand, war, dass es inzwischen so viele verschiedene Initiativen und Blogs gibt, die sich das nicht gefallen lassen. Und es gab einfach total eine kilometerlange, ellenlange Flut von tollen, empowernden, lustigen und spitzzüngigen Artikeln, die wirklich das so richtig auf den Punkt gebracht haben und sich einfach nicht haben einschüchtern lassen von Weißbrot Deutschland. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, da mitzulesen. Und ich hatte dann auch auf Facebook mehr oder weniger unsägliche Diskussionen zum Thema. Und die hätte ich, glaube ich, nicht führen können, wenn es halt nicht diese ganzen Blogs gegeben hätte, die eben diese tollen Texte geschrieben haben, die mir so ein bisschen auch den Rücken gestärkt haben, so. Ja, was daran ein bisschen traurig ist, ist, glaube ich, dass so ein bisschen die Freundesliste dadurch zusammengeschrumpft ist. Also ich habe zwar niemanden jetzt entfreundet bei Facebook oder Twitter, aber ich glaube, so ein paar Leute sind schon in die innere Emigration gegangen oder von mir so ein bisschen abgerückt, weil ich dann doch zu abschreckend inzwischen zu sein scheine mit meinen Politansichten. Wobei ich aber wirklich auch merke, dass ich gar nicht so abschreckend bin, beziehungsweise dass es inzwischen richtig viele Leute gibt, die richtig so fortschrittlich sind und dass ich das Gefühl habe, was ich auch schon mal nach dem Mädchenmannschaft wird fünf Event gesagt hatte im Podcast, dass ich das Gefühl habe, dass so die feministischen und linken Menschen, die so 10 Jahre jünger sind als ich, also die so Ende 20, Anfang 30 sind, dass die alle total viel fitter sind und dass sich einfach das Rad weitergedreht hat und dass diese Probleme mit der Anpassung, dass ich sozusagen in dem Alter bin, wo man die hat, so, oder Leute, die ein bisschen älter sind oder in meinem Alter, so zwischen Ende 30, ab Ende 30 aufwärts, da ist sozusagen ist man das vielleicht nicht so gewöhnt, dass man doch irgendwie diese ganze Intersektionalitätstheorie und der ganze Schnack da, den haben wir noch nicht so drauf. Ja, das war, als wir irgendwie unsere Allgemeinbildung erhalten haben, war das halt noch nicht so modern. Deswegen fühle ich mich nicht nur, auch wenn jetzt Leute, die so in meinem Alter sind, dann von mir abrücken und denken, was hat die denn? Fühle ich mich trotzdem nie isoliert oder alleine, sondern ich fühle mich schon als Teil von einer netten, linken, feministischen, antirassistischen Szene, die einfach voll okay drauf ist und das macht mir total Spaß. Ja, und das war's mit dem, was ich gerade toll finde. Und dann kommt noch das Teechen und da muss ich jetzt Pause drücken und mir eins einschenken erstmal. So, und zwar, ich trinke einen Früchtetee von einer Drogeriekette Rossmann nämlich, und das ist der Früchtetee Cranberry Vanille. Wenn man den so aufmacht, dann finde ich, riecht der furchtbar künstlich, also ne, er riecht halt sehr stark aromatisiert, aber nicht künstlich. Und der schmeckt aber echt akzeptabel und lecker, also ich trinke den gerade total gern. Ich habe so eine 250 Gramm Packung gekauft davon. Und da habe ich jetzt schon noch lange gut von, glaube ich. Aber ja, ich trinke mich da relativ schnell durch, glaube ich. Bei Rossmann hatte ich ja, glaube ich, mal so einen Rooibos Orange, der wahnsinnig unnatürlich geschmeckt hat. Und dann habe ich erstmal die Rossmann-Tees, da bin ich voll von abgerückt. Und bis ich dann mal wieder da war und dachte, na gut, probier mal noch einen Rossmann-Tee. Gibst du dem Rossmann noch eine Chance? Und es ist lecker, lecker gut. Also von dem Rooibos Orange muss ich trotzdem abraten. Aber der Cranberry Vanille, den finde ich sehr lecker. Tja, und damit war es das von dem heutigen urbanen Spinnstuben-Podcast. Ich habe ja schon wieder fast eine Stunde voll. Und bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs geduldige Zuhören und wünsche euch einfach dann schon eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Stricken ohne. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.